Das Grüne Währing.
Ein Podcast der Währinger Grünen.
Mit Raphael Anschei.
Und Marcel Kneu. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Spezialpodcast von Das Grüne Währing. Wir haben heute die grüne Spitzenkandidatin für Wien und designierte Vizebürgermeisterin Birgit Hebein zu Gast und haben uns gedacht, wir wollen sie gerne ein bisschen vorstellen, so ihre Welt kennenlernen und machen das diesmal ein bisschen anders als sonst, nicht so in einem direkten politischen Gespräch mit Fragen, sondern wir haben 10 Begriffe ausgesucht und ja, geben der Birgit diese Begriffe und geben ihr dann damit die Möglichkeit, dazu frei zu assoziieren und mal zu schauen, was kommt da zustande, was sind so die Assoziationen, die sie hat. Genau. Und die Raffi fängt mit dem ersten Begriff an.
Genau, ich darf gleich einsteigen. Hallo Birgit.
Hallo Raffi.
Herzlich willkommen. Was bedeutet Heimat für dich?
Ja, zunächst sage ich einmal Hallo. Ich danke für die Einladung, freue mich sehr. Bin schon gespannt auf das etwas außergewöhnliche Interview. Die erste Frage werde ich so beantworten, wenn ich nach Kärnten fahre, dort wo meine Wurzeln sind, wenn ich zu Hause komme, zu meiner Mutter und dort die Krape, das sind Kärntner Nudeln am Tisch, sind, dann fühle ich mich zu Hause. Das heißt, zu Hause heißt für mich in erster Linie Menschen, Identität, Erinnerungen, vielleicht auch Rituale. Und genauso geht es mir, wenn ich im 15. in meinem Wohnbezirk in die Bäckerei gehe und dort ist die alte Bäckerin, die mich seit 20 Jahren kennt und die meint, statt Guten Morgen, na Servus, du sollst wieder mal zum Friseur gehen, dann ist das auch so ein vertrautes Gefühl. Das ist für mich so eine Art Zuhause. Heimatbegriff verwende ich kaum, das ist für mich ein zu rechter Begriff.
Wie würdest du sonst dazu sagen? Oder ist also ein vertrautes Gefühl zu etwas haben oder wo ich gerne hinkommen? Oder?
Ja, so wie ich beschrieben habe, dieses ein Zuhausegefühl.
Zuhause.
Ja. Das, und das lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Es geht weit darüber hinaus, das sind auch Erinnerungen, wenn ich auf die Alm gehe, bei uns in Kärnten, wo ich aufgewachsen bin, dann sind es Erinnerungen an früher, dann ist es ein Zuhause. Oder wenn ich die Nachbarin treffe und man tratscht wieder, was sich so tut, dann ist es auch so ein wieder ankommen. Also so würde ich es beschreiben.
Wir sind ja auch bewusst mit dem Begriff Heimat gleich einmal eingestiegen, weil es ist ja ein kontrovers diskutierter und sehr besetzter Begriff. Aber das heißt, du für dich magst ihn in dem Sinn nicht verwenden, weil er eben so besetzt ist, oder? Weil man ja auch sagen kann, wir holen uns den Begriff Heimat zurück und lassen uns nicht von den Rechten nehmen.
Also wenn ich an die rechte Politik im Augenblick denke, an die schwarz-blaue Bundesregierung, dann rückt sofort im Bild, dass ich mir Sorgen mache, wie viele andere, um unsere Demokratie, um unsere Rechtsstaatlichkeit. Und dann geht das sehr tief und diese Sorge teile ich. Und ich habe einfach keine Lust, immer hinten nachzuhinken oder etwas zurückzuerobern, sondern ich stehe da und sage, es gibt ein Zuhause für uns alle und das werden wir uns von niemandem nehmen lassen. Arbeite mit dem Begriff Zuhause.
Mhm. Danke sehr.
Du bist ja schon mit dem Thema Heimat jetzt ein bisschen dort gewesen, Kärnten, Kindheit. Der zweite Begriff wäre so, was heißt Kind sein für dich? Was verbindest du damit?
Kind sein. Was Schönes. Aber was fällt mir als erstes ein? Im Grunde war mein Leben schon etwas vorprogrammiert. Im Grunde war es relativ klar, dass ich eine Lehre mache, also nach der Hauptschule, meinen Nachbarn heirate und Kinder kriege. Und das habe ich etwas durchbrochen, kann man sagen. Und da war meine Mutter recht entscheidend, die mich dabei unterstützt hat, eine Ausbildung zu machen. Und in der Schule war es eine Klosterschwester, die mich motiviert hat, einen Sozialberuf zu ergreifen. Und diese Begegnungen, diese Möglichkeiten, die ich quasi auch erhalten habe, das Gespür in der Politik seit Jahren hier in Wien, sind so eine Motivation für mich. Ich möchte einfach, dass jedes Kind die Chance kriegt, im Leben und eigene Perspektiven hat, und ich merke, dass es mich unsagbar wütend macht, wenn es so ungerecht ist, nur weil Kinder in Familien geboren sind, wo sie halt weniger Glück haben oder weniger Chancen. Und das, glaube ich, ist so ein Motor für mich, dazu beizutragen, dass man alle Kinder ernst nimmt. Und das merke ich vor allem, wenn ich an die Mindestsicherung denke, oder das merke ich an all die Kürzungsmaßnahmen von Schwarz-Blau, die immer zu Lasten der Kinder geht, zu Lasten der nächsten Generation.
Kann man heutzutage eigentlich noch Kind sein, oder ist es nicht eigentlich so, dass du irgendwie ab dem Kindergarten, möglichst früh in den Kindergarten, möglichst früh Bildung, möglichst früh, also sozusagen aufgebaut wirst? Was bleibt da von einem Kind sein, das du vielleicht auch in deiner Kärntner Heimat erlebt hast, mit freiem Spielen, weg von Erwachsenen, einfach machen können, was man will?
Naja, ich würde schon sagen, die nächste Generation denkt darüber anders, wenn ich an meine Kinder denke, also denen werde ich nicht eindrucken, dass unbedingt auf eine Alm gehen müssen, um glücklich zu sein. Ich glaube, ja, Werte und Wichtigkeiten verändern sich. Und die Youngsters heute wachsen mit ganz was anderem auf, wie wir früher. Und ich glaube nicht an das, so früher war alles viel schöner und besser. Das Leben geht weiter und die Welt dreht sich weiter. Und es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich gebe zu, manchmal steige ich aus, wenn wir wieder einmal 10 Jugendliche bei uns zu Hause haben und die über ihre Computerwelt sich unterhalten. Ja, mei, ja, also es geht ja nicht darum, dass ich es verstehe. Nein, da bin ich gelassener. Das, was ich schon mitkriege, natürlich überhaupt, ist der enorme Leistungsdruck. Schon ein Irrsinn, schon ein Hammer. Ich merke es beim Studium, bei meinem Sohn, wir merken es alle mit dem Leistungsdruck, wir merken es am gesellschaftspolitischen Diskurs, überhaupt keine Frage. Aber Kindsein ist was Wunderbares, und dieses Glücklichsein oder die glücklichen Augenblicke der Kids, egal ob es klein sind oder größer werden, sind nach wie vor was Wunderbares.
Du hast ja schon bei den Orten unter anderem eben die Alm genannt, auf die du rauf bist. Es gibt auch noch einen anderen Ort, den ich mit dir verbinde, und zwar Hadersdorf. Was kannst du uns über Hadersdorf erzählen? Was bedeutet das für dich?
Da ziehe ich einen ganz breiten Kreis, nämlich zu meinem Großvater. Der hat mir unsagbar viel vom Krieg erzählt. Und es hat mich immer fasziniert, wie Kriege entstehen oder wie es sein kann, dass ein Holocaust passiert und wie die Entwicklungen waren. Und es hat mich schon als Kind fasziniert. Und ich bin immer heimlich bei allen möglichen Diskussionen auch in den Gasthäusern dabei gesessen. Das habe ich mitgenommen. Und mein Großvater hat immer gesagt, wenn du die Welt verändern musst, Brust raus, Bauch rein, da muss man was tun. Und dann habe ich mich lange Jahre beschäftigt mit der Goebbels-Biografie. Und die Erkenntnis war unter anderem irre, wie normal das passiert ist, wie sich das entwickelt hat. Und seit Jahren bin ich Mitglied vom KZ-Verband und eine überzeugte Antifaschistin. Und im Zuge dessen sind wir auch auf Hadersdorf am Kamp gestoßen. Dort sind 61 Widerstandskämpfer brutalst ermordet worden. Und die Gemeinde hat noch immer nicht geschafft, nach Jahrzehnten dort würdevolle Gedenktafeln zu montieren. Und wir haben welche angeschafft. Wir haben den Opfern ihre Namen zurückgegeben und diese Tafeln aufgehängt. Auch viel mit der katholischen Kirche zu tun gehabt, die auch hier gebremst hat in dieser Frage. Und da sind wir dran, dass auch die Gemeinde Hadersdorf hier sich ihrer Vergangenheit bewusst ist, als ein Beispiel von vielen.
Und dieses Engagement treibt dich sozusagen weiter als nach Hadersdorf oder ist das sozusagen ein einzelner Punkt oder gibt es da auch mehrere Punkte, wo du sagst, da ist es wichtig, was zu tun in diesem ganzen Gedenkbereich, in diesem Aufpassenbereich?
Das ist ein sehr breites Feld, da können wir uns jetzt sehr, sehr lange unterhalten. Jetzt, während wir hier diskutieren, marschieren die rechtsextremen Identitären gerade wieder auf. Und ich stehe dazu, dass ich sage, kein Fußbreit den Faschisten. Das ist die eine Ebene, das heißt, ich halte es auch für außerordentlich wichtig, dass man Widerständiges sichtbar macht, dass man immer wieder Zusammenhänge aufzeigt, inwieweit Rechtsextremismus mit der FPÖ im Zusammenhang ist, wie sehr Neonazis und rechtsextreme Burschenschaften und die FPÖ zusammen kooperieren, weil darin sehe ich tatsächlich eine Gefahr. Und es reicht natürlich bis zu Gesprächen von Widerstandskämpfern und Widerstandskämpferinnen, die sterben zunehmend und ihr Wissen weitergeben und auch ihren Auftrag an uns, an die nächsten Generationen. Denn das ohne das Vergangene zu bewahren, gibt es auch keine Zukunft. Und bin gleichzeitig aber so voller Optimismus, weil wieder neue Widerstandsformen entstehen. Die Donnerstagsdemos zum Beispiel gestern wieder, wo ich mir denke, da sind so viele Jugendliche auf der Straße und zwar parteiübergreifend und da geht es um was Gemeinsames, da geht es schon um Rechtsstaatlichkeit, da geht es um unsere Demokratie, da geht es um Zukunft. Und insofern Sorge ja, aber Verzweiflung sicher nicht.
Ja, ein weiterer Begriff ist Leidenschaft. Was verbindest du denn damit? Würdest du sagen, du bist eine leidenschaftliche Politikerin zum Beispiel? Oder ist Leidenschaft für dich ganz woanders?
Ui, ich glaube, das müssen andere beurteilen, das kann ich selber nicht wirklich. Aber ich gebe zu, kackelt habe ich schon immer gern. Bei all dem, was ich getan habe. Und egal, ob als Sozialarbeiterin mit Obdachlosen und Suchtkranken an den Bahnhöfen, oder ich habe die Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht ein Jahr begleitet. Oder ich habe auch alte Leute gepflegt und in Behindertenheimen gearbeitet oder auch am Bergbauernhof. Und jetzt ist natürlich eine besondere Aufgabe, die dran ist, und nämlich einen Beitrag zu leisten für Wien als zukünftige Vizebürgermeisterin. Bist du gescheit, also spannend, und ich sehe es auch als Privileg, da was beitragen zu können. Wien ist so eine leibende Stadt mit so klassen Menschen, und es gibt so viel zu tun, und da geht es um den Zusammenhalt, da geht es darum, dass man gegen all diesen Neid und Sozialabbau und diese Missgunst was unternimmt. Da geht es um bis hin zur Klimakrise, und ich merke seit letztem Jahr im Sommer, wo meine alten Nachbarinnen nicht mehr außer Haus gegangen sind, das ist jetzt spürbar. Es ist spürbar, dass der Hitzesommer, was auch Tote gegeben hat, dass das uns alle betrifft. Und da tragen wir eine Verantwortung für unsere nächste Generation, und das würde ich verstärkt auch in Kombination machen mit dem Zusammenleben. Da geht es um uns Menschen, da geht es mit Menschen Politik machen. Und ja, klar mit Leidenschaft, aber genauso spiele ich leidenschaftlich Karten oder renne leidenschaftlich am Berg rauf. Und komisches Wort eigentlich. Eigentlich ist es Begeisterung irgendwo vielleicht. Ich weiß es nicht.
Die Grenzen verschwimmen.
Ja, hast du recht.
Ja. Aber man merkt, wenn du anfängst, begeistert zu werden, wie du dann gleich angast, würde ich sagen. Also man merkt es gleich mit deiner Leidenschaft für Wien hier, wo du gleich dann anfängst zu sprühen im Sprechen. Ja. Ja. Also ich finde das sehr, sehr schön
okay,
zu hören.
Das ist gut.
Genau. Dass die Leidenschaft bei dir hören kann.
Okay. Das ist gut.
Wir haben uns noch ein weiteres Wort einfallen lassen, was wir denken, einiges hergeben kann, und zwar Freiräume. Was bedeuten Freiräume für dich, ob jetzt auf persönlicher Ebene oder öffentliche Freiräume?
Boah, da habt ihr euch aber echt was überlegt. Erst wie lange wollen wir wollen, dass wir uns unterhalten. Nein, ich tue einfach das, was spontan kommt, okay? Das eine ist mein alltäglicher Freiraum, ist mein Radlfahren. Also für mich ist Radeln Freiheit. Das habe ich schon getan, da war ich keine Grüne, keine Parteipolitikerin. Von Terminen wegzuradeln, wieder zu Hause zu radeln, das ist so, sind für mich so Formen der Freiheit. Einen Freiraum, den ich habe. Freiraum, Freiheiten, da fallen mir schon auch die Kinder ein, meine eigenen Kinder. Oder das sind Begegnungen, das sind Augenblicke, das sind Glücksgefühle fast. Und auf der anderen Seite heißt Freiraum für mich der öffentliche Raum. Und im öffentlichen Raum wird vieles sichtbar. Da wird Armut sichtbar. Im öffentlichen Raum wird sichtbar, wie Menschen miteinander tun oder nicht tun. Da werden alle Verkehrsfragen sichtbar, wie viele Räume Autos einnehmen, wie viele Räume Kinder einnehmen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass der öffentliche Raum in den nächsten Jahren eine noch größere Rolle spielen wird. Wir werden zukünftig kompakter bauen müssen. Wir werden einfach den öffentlichen Raum so gestalten müssen, dass er ein Ort der Begegnung wird, und zwar vermehrt. Einerseits die Klimakrise, die Hitzepole, mehr Grünraum, mehr Sitzmöglichkeiten, vielleicht sogar unterirdische Flüsse wieder nach oben bringen. Ach, da würde mir jetzt viel einfallen.
Hätten wir einen Währing.
Ja, genau. Und das, also da gibt es so viel an Möglichkeiten. Ich glaube, der öffentliche Raum ist ein besonderes Gut. Und wir müssen uns schon bemühen darum, dass er allen zugänglich wird. Natürlich fällt mir da jetzt auch ein, Alkoholverbot, zukünftig kann man nicht mehr Ball spielen auf der Kaiserwiese und in den U-Bahnen darf man nicht mehr essen und was der Kuckuck alles. Das halte ich schon für eine Entwicklung, wo wir sorgsam innehalten müssen. Ob das heißt, nur mehr der öffentliche Raum, nur mehr Konsum, der öffentliche Raum nur mehr für bestimmte Menschen zugänglich. Wie gesagt, ein spannendes Thema, das uns noch mehr beschäftigen wird. Öffentlicher Raum heißt auch ernsthafte Diskussion über City-Maut. Öffentlicher Raum heißt ernsthafte Diskussion über Modelle einer Stadt in Zukunft, von der Stadtplanung her. Denke da an das Modell London oder ich denke an Barcelona, wo man versucht hat, finde ich auch ganz spannend, ich merke gerade, ich komme von das Hundertste ins Tausendste, ihr müsst mich halt dann stoppen.
Na, das passt.
Ja. Nein, aber da finde ich es zum Beispiel recht spannend, diese Frage der Demokratisierung der Demokratie oder die Frage, wie erreicht man die Herzen der Menschen mehr, wo auch Stadtentwicklung heißt, man stellt Räume zur Verfügung, wo die Anrainer, Anrainerinnen selber entscheiden, was in den Räumen passieren soll. Warum denn nicht? Warum immer von oben nach unten angeordnet? Warum schaffen wir nicht auch Orte in Wien, auch von der Stadtplanung her, bei all den realpolitischen Herausforderungen, dass wir genügend leistbaren Wohnraum brauchen, dass es auch Orte gibt, wo die Leute selber entscheiden, was dort passieren soll, sei es ein Kindergarten oder ein Jugendzentrum. Das finde ich schon recht spannend. Und das ist für mich der Bogen zu einer lebendigen Demokratie, gesellschaftspolitisch, sozial, bis hin zur Klimakrise, öffentlicher Raum, bis hin zur Demokratie. Und was setzen wir auch einer rechten Politik entgegen? Was setzen wir auch entgegen, dass dieser Neid und diese Spaltung der Gesellschaft auch so funktioniert? Ich glaube, dass, also da voll mal ein Kind herumfantasieren, da gibt es ganz, ganz viel Überlegungen, warum kann nicht eine Krankenschwester genauso viel mitreden in einem Bürgerbeteiligungsverfahren wie Expertinnen und Experten mit ihrer Lebenserfahrung her, was vor ihrer Tür passieren soll oder umgebaut werden soll. Also spannende Frage, wir waren bei den Freiräumen. Ich habe das dazu genützt, ein bisschen frei zu assoziieren. Vielen Dank.
Das ist voll okay.
Du hast uns selber schon das nächste Schlagwort eigentlich geliefert.
Genau, das kam jetzt schon vor. Das ist der Neid. Also ein Stichwort, glaube ich, das sehr zentral, auch gerade in der sozialpolitischen Diskussion ist. Auch wenn man immer wieder drum herumschwimmt, was verbindest du da auch damit? Und du darfst natürlich auch abseits der sozialpolitischen Situation damit assoziieren.
Ja, aber das kann ich nicht. Weil ich merkte eine unsagbare Wut, weil dieser Neiddiskurs, diese bewusste Kampagne von Schwarz und Blau seit 2,5 Jahren gegen Armutsbetroffene, finde ich so dermaßen widerlich. Und dieses Neidschüren, dieses Runterspucken auf Menschen, denen es noch schlechter geht, und das in einem siebtreichsten Land der EU, das finde ich so dermaßen ungerecht, so unfair, dass ich nicht vorbeikomme an der Frage, wie wollen wir denn zukünftig miteinander leben, wenn wir das zulassen. 40.000 Kinder trifft es zukünftig, wenn Schwarz-Blau mit der neuen sozialen Absicherung durchkommt. Und 40.000 Kinder in noch mehr Armut zu schicken mit noch weniger Perspektive, kommt ja überhaupt nicht in Frage. Das heißt, wir arbeiten da in Wien sehr daran, dass das nicht so sein wird und merken gleichzeitig, dass diese Kampagne, unterstützt mit dem Boulevard gegen Armutsbetroffene, halt schon sehr weitreichend ist. Da dürfen wir uns nichts vormachen. Die Sündenbockpolitik, zuerst gegen marginalisierte Menschen und dann gegen Menschen auf der Flucht, jetzt gegen Kinder und Familien, auch schon gegen NGOs, jetzt wird schon die unabhängige Justiz in Frage gestellt und kritischer Journalismus, sind schon Entwicklungen in autoritäre Strukturen. Und ich weiß, dass man das nicht gern hört, aber es ist so. Ich werde da sicher nicht die Augen davor verschließen. Und da gehört der Neid dazu. Dieses sehr niedrige Instinkte bedienen. Auf der anderen Seite gibt es aber diesen Widerstand, gibt es das, dass die Menschen im Grunde in Frieden miteinander leben wollen. Und gibt es dieses Bild eines Miteinanders auch hier in Wien, wo ich davon überzeugt bin, dass dieser gesellschaftspolitische Diskurs über Parteigrenzen hinweg geführt werden muss. Und da tut sich was in unserer Gesellschaft. Da tut sich gerade was, wo die Leute aufstehen und sagen, wir lassen uns nicht für blöd verkaufen, wo Leute aufstehen und sagen, so nicht. Und insofern bin ich dennoch total optimistisch. Aber den Neid, bist du deppert, den müssen wir durchbrechen.
Der Optimismus steckt an, auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass wir auch noch ganz viele mitnehmen können, die nicht eh schon selber aktiv sind. Es gibt aber natürlich auch einige Herausforderungen bei den ganzen Entwicklungen, auch im politischen Tun. Was bedeutet das für dich oder was sind für dich Herausforderungen?
Also eine haben wir schon gehört, den Neid zu durchbrechen, das ist ja Wahnsinn.
Ja. Wie bringe ich das auf den Punkt? Weil ihr entführt mich schon auch mit den Wörtern in verschiedene Gedankenwelten. Das eine ist die Realpolitik. Ich überspitze, wenn ich sage, Menschen werden von Gescheitreden nicht satt. Das heißt, Realpolitik in einer Koalition heißt, alles dafür zu tun, dass genügend leistbarer Wohnraum zukünftig auch gewährleistet wird. Das ist eine der Herausforderungen. Und heißt auch, soziale Absicherungen zu gewährleisten. Heißt auch, sich damit zu beschäftigen, dass wir nicht nur eine 3-, sondern auch bald eine 4-Klassen-Medizin haben, wenn wir nicht konkret dagegen steuern. Realpolitik heißt Kompromisse schließen, und zwar mit einer Grundhaltung. Mit einer Grundhaltung, dass wir Menschenrechte nicht in Frage stellen, mit einer Grundhaltung der Menschenwürde und des Respekts und hier auch nicht verhandeln, aber gleichzeitig realpolitisch immer wieder abwägen und sagen, wo sind die Prioritäten. Das ist einfach so, das ist gelebte Demokratie und gleichzeitig die Vision nicht aus den Augen verlieren, die Vision einer gerechten und nachhaltigen Welt für alle. Und auch nicht sich daran gewöhnen, wie soll ich das sagen, wir können uns ruhig alle mit ein bisschen mehr Stolz hinstellen und sagen, ja, wir machen linke Politik, na und? Wir lassen uns schon so weit den Diskurs von außen aufdrucken, wie man denkt, haben wir ja nicht notwendig. Ja? Also ein bisschen raus aus diesem nur empören, nur hinten nachhucken, nachrennen. Das geht schon. Ich tapp's auch immer wieder in die Rechtfertigungsfalle rein, das gebe ich schon zu. Aber auf den Punkt gebracht, Realpolitik, alles tun, Klimakrise, konkrete Maßnahmen, lokal alles tun, soziale Maßnahmen, sei es von leistbaren Wohnungen bis Absicherung, bis zu einer Bildung. Wir können alle wichtigen Themen jetzt reinnehmen. Im Grunde geht es um das Miteinander und ein gutes Leben für alle. Na klar, also alles drunter ist, also es ist ein Minimum. Ich muss auch selbstkritisch sagen, dass wir Grünen die Visionen ein bisschen verloren haben oder vielleicht ein bisschen zugedeckt haben. Denn was heißt denn das, eine gerechte Welt? Was heißt denn das, eine Gesellschaft der Zukunft? Was heißt das jetzt im EU-Wahlkampf? Und da wünsche ich mir von uns allen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Ja? Und nicht irgendwie Nebengleisdiskussionen oder vielleicht auch eine Spur mehr Toleranz. Wir haben jetzt keine Zeit mehr herumzustreiten, wer die Wahrheit mit dem Löffel gegessen hat. Haben wir keine Zeit. Wir haben Schwarz-Blau, wir haben ein Europa mit einem massiven Rechtsruck, wir haben europäische Länder, wo Demokratie abgebaut wird. Und jetzt geht es darum, auch übergreifend miteinander Politik zu machen und als Grüne unseren Beitrag zu leisten. Dieser Spur selbstbewusster. Ja. Ja.
Ja.
Sind wir gespannt, ob das gelingt, diese Herausforderung zumindest teilweise zu meistern. Eine große Herausforderung im Leben ist das Thema Arbeit. Also da kommen wir ja de facto nicht rundherum, auch politisch dauernd ein Thema, aber auch in einer unglaublichen Breite. Ja, also eines meiner Lieblingslieder vom Ostbahnkurti, in die Arbeit kommt man nicht zu spät, hat das sehr ausdrückt, wie sehr Arbeit auch Leben dominiert. Was fängst du mit diesem Begriff an? Wohin assoziierst du das?
Ich werde es gleich nützen, um zur AK-Wahl aufzurufen zwischen 20.03. und 2.04. Und die AUGE-UG zu wählen mit Begeisterung. Tolle, klasse Leute, Arbeiterkammerwahl, urwichtig. Entschuldige, das hat jetzt sein müssen.
Das ist deine erste Assoziation zur Arbeit.
Das ist meine erste Assoziation zur Arbeit. Wo beginne ich? Die Zeiten, wo es ein so halbwegs gutes Leben gibt, auch wenn man nur Hilfshackler, Hilfshacklerin ist, ist vorbei. Das war noch vor 20, 30 Jahren möglich. Und wir stehen vor einer radikalen Wende in der Arbeitswelt, was die Digitalisierung anlangt. Und wir wissen auch, dass Menschen, die schlecht ausgebildet sind, zukünftig es schwerer haben werden. Also ich bin davon überzeugt, wir werden über kurz oder lang nicht an einer ernsthaften Diskussion vorbei können und die lautet Arbeitszeitverkürzung. Das ist eine Assoziation mit dem Thema Arbeit. Und gleichzeitig muss man sagen, dass Arbeit noch einen unglaublichen Stellenwert hat. Es ist ein Identitätsfaktor. Und ich komme gerade von Gesprächen jetzt mit Abteilungsleitern von verschiedenen Magistratsabteilungen bei uns in Wien, wo ich begeistert bin, mit was für einer Leidenschaft für Wien sie hackeln und was da alles für Projekte und Ideen und Engagement dahinter ist. Und auch die erzählen mit Begeisterung davon, dass sie jetzt auch ihre Strukturen verändern, ihre hierarchischen, dass Motivation, Identifikation eine zunehmende Rolle spielt. Und das finde ich schon gute Richtungen. Und diese neue Arbeit, die Arbeit überhaupt neu zu denken, dass man auch Recht hat auf Freizeit, auf Leben, ist in den letzten Jahren etwas verloren gegangen, weil alle stehen unter Druck. Man weiß, und das ist realpolitisch so, nicht nur in meinem Umfeld, sicher auch in eurem Umfeld, wenn zwei hackeln, hackelt einer für die Miete. Ja? Das heißt, Arbeit ist schon Lebensinhalt und heißt Absicherung. Wohin will ich? Ehrlich gesagt, würde mich interessieren, warum euch das Thema eingefallen ist. Weil wir können darüber reden, Zukunft und Arbeit, wir können darüber reden, dass wir in der Mindestsicherung 13.000 Jugendliche haben, wo wir jetzt investieren in Qualifizierung und Ausbildung, damit die Jugendlichen ein eigenes Leben aufbauen können. Wir können darüber reden, was Digitalisierung und Zukunft heißt oder wie sehr, auch wenn als uns Linke, auch wenn es uns nicht taugt, was für einen großen Stellenwert Arbeit noch immer hat. Ja? Jetzt drehe ich die Frage einfach einmal frech um und jetzt sagt einmal, wohin ihr mit dieser Frage wolltet.
Also ich finde einen total spannenden Aspekt in diesem ganzen Bereich Arbeit, dass ich glaube, dass viele gesellschaftliche Probleme von diesem Faktor Arbeit abhängen. Ja, also ich glaube zum Beispiel diese ganzen Fragen war, warum kümmern sich Eltern viel weniger um Kinder etc., weil ich einfach glaube, die haben heutzutage viel weniger Zeit als früher. War früher eine Person 40 Stunden, hat sich das jetzt nicht so gemacht, dass es jetzt 2x20 sind, sondern es sind 2x40 und es gibt nur zwei Erwachsene und die Tageszeit ist begrenzt. Ja. Und du hast als Elternteil einfach nur mehr oder sehr viel mehr Arbeit im Kopf und dieses Ganze rundherum, deine Kinder, deine Familie und so weiter. Und das erzeugt meiner Meinung nach einen enormen Druck, der sich dann bis in die Schule muss die Probleme lösen, die Eltern nicht lösen können etc. etc. Und man versucht dann Probleme ganz woanders zu lösen, als dort, wo sie eigentlich zu lösen wären, nämlich in diesem ganzen Arbeitsbereich, weil du einfach ja, Tag und Nacht eigentlich nur mehr hackeln sollst oder kannst. Mhm. Ja, und Arbeit dein Leben bestimmt. Ja. Mhm. Und ich, also das ist das, was mich bei diesem Ostbahnkurier-Lied auch so fasziniert. Ich glaube, ich kenne wenig Lieder, wo das ganze Publikum so mit Leidenschaft mitsingt oder wo ich das Gefühl habe, da fühlen sich die Leute so ernst genommen, ja, also oder so mitgenommen, dass dieses Arbeitsthema sie alle so belastet, dass man das da rauslassen kann.
Und deine? Und ich würde gerne ergänzen, dass natürlich auch die Frage sehr relevant ist, der Zugang zur Arbeit. Was bedeutet Arbeit? Welche Arbeit? Die Erwerbstätigkeit? Wer darf in Österreich, wer darf in Wien arbeiten? Arbeitserlaubnis, was für Arten von Tätigkeiten kann man ausüben, wo man dafür bezahlt wird, wie viel wird für was für eine Art von Arbeit bezahlt. Auch ein weiteres Stichwort Burnout-Gesellschaft. Ja, es ist schon ein gewisser Leistungsbegriff, einfach auch in der Gesellschaft, den die meisten, glaube ich, entsprechen wollen. Und mir ist der Begriff Arbeit eingefallen, weil es mich einfach auch interessiert hat, aber du bist eh gleich mit der AGOG eingestiegen, weil ich dich einfach auch damit verbinde und deswegen habe ich mir gedacht, das ist bestimmt interessant, dich danach zu fragen.
Ja, ein extrem breites Feld, überhaupt keine Frage. Beim Thema Arbeit gehört die unbezahlte Frauenarbeit dazu, beim Thema Arbeit gehört dazu, dass die meisten Frauen Teilzeit arbeiten und armutsgefährdet sind, bei Pensionen ein uferloses Thema, da gebe ich euch recht. Wobei, was sind die Alternativen oder was sind die Wege? Also mein Weg ist nicht, weil du angesprochen hast, jetzt hackeln beide in der Familie. Ich überspitze jetzt sehr. Früher war es der Vater und die Mutter war zu Hause und die hat wenigstens Zeit gehabt für die Kinder. Willkommen im 21. Jahrhundert, das hat sich verändert. Und insofern ist die Aufgabe von Politik, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass Frauen und Männer arbeiten können und Zeit für Kinder da sind. Und gleichzeitig die Bildungseinrichtungen so hochqualifiziert sind und aufgewertet, dass das Gemeinsame der Kinder von Anfang an einen großen Wert hat. Das ist das eine. Auf der anderen Seite merken wir, und jetzt insofern ändere ich, also differenziere ich immer zwischen Realpolitik und das, was wir als Gesellschaft wollen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Schwarz-Blau tut alles, damit die Frauen wieder an den Herd gedrängt werden, der im Keller unter Wasser kommt. Der alte Spruch, den wir vor 40 Jahren als Kinder noch gehört haben, wenn man die Kindergärten jetzt zu Mittag schließen muss, wer werden wohl zu Hause bleiben müssen. Also fatale Backflash, fatale Entwicklungen. Das heißt aber auch für uns Grüne eine ernsthafte Diskussion darüber, wie wir als Gesellschaft in Zukunft leben wollen und wie wir auch reingehen in die Diskussionen um Arbeitszeitverkürzung und Mindestlöhne. Wir kommen nicht daran vorbei. Realpolitisch sind wir gerade konfrontiert mit einem Streik im Sozialbereich, weil die Menschen zu Recht aufstehen, enorme Leistungen, enormen Wert haben für unsere Gesellschaft, was sie leisten an Arbeit und aufgewertet wollen, werden wollen mit mehr Lohn, mehr Anerkennung. Gleichzeitig sind wir von der Stadt Wien auch als Grüne Mitarbeitgeberin und ich kann mich schlecht hinstellen und sagen, yes, Revolution, weil das Budget lässt so wenig Spielraum. Der Bund zieht sich so dermaßen aus der Verantwortung, dass uns zwar immer wieder gelingt, zu erhöhen, immer wieder gelingt, mehr zu bezahlen, aber wir wissen, es reicht noch immer nicht. Ja? Was will ich euch damit sagen? Am liebsten würde ich sagen, ja, Sozialarbeit gehört aufgewertet, Pflegebereich gehört aufgewertet und als Stadt Wien, rot-grün, muss ich sagen, wir bemühen uns, sind aber auch noch nicht am Ziel angelangt. Das ist die eine Ebene und die andere ist schon vielleicht müssen wir den Diskurs auch darüber führen, dass sich's verändert hat. Vielleicht müssen wir den Diskurs darüber führen, dass diese das Kindsein von heute ein anderes ist. Mir macht es wenig Angst, wenn ich weiß, die Kids wachsen miteinander auf. Ich möchte nur die Zeit, die ich mit meinen Kindern verbringe, tatsächlich mit meinen Kindern verbringen. Weißt du, was ich meine? Also, das hat eine andere Qualität. Eine junge Frau hat mir jetzt erzählt, die sich selbstständig gemacht hat, dass sie rund um die Uhr hackelt, damit sie ihre Projekte fertig macht. Und sie es nicht schafft, beim Kind zu sein, wenn das Kind da ist. Es geht nicht darum, 12 Stunden mit dem Kind zusammen zu sein, da geht man sich eh gegenseitig am Zager, sondern es geht darum, die Zeit auch wirklich zu haben dazwischen. Und da sind wir schon bei dem Thema Leistungsdruck und rein und noch mehr und jetzt sind wir erreichbar und auf Abruf und flexibel. Und das ist schon auch ein Thema. Auch ich selber habe Regeln mir geben müssen. Ich bestehe aufs gemeinsame Essen. Das ist meine Zeit mit den Jungs. Und da gibt es kein Handy. Ja? Also so richtig, sich Zeiten auszumachen, wo man nicht erreichbar ist, ist gar nicht so einfach. Es klingt urlocker. Ja? Oder das und auf der anderen Seite, aber das hat es bei mir immer schon gegeben, dieser enorme Respekt vor Alleinerziehenden. Das sind Managementfunktionen, den Alltag da auf die Reihe zu kriegen. Ja? Und noch einmal, um zur Frau zurückzukommen, die mir das erzählt hat, mit dem Zeitdruck, was noch ein Tabuthema ist, ist auch die Zeit, die man nicht mehr hat für sich selber. Es geht sich noch aus für die Arbeit, es geht sich noch knapp aus für die Kinder, nur für sich selber nicht mehr. Und das heißt, dieses sich freischaufeln, eine Stunde die Woche, dieses sich freischaufeln, Menschen zu begegnen. Und das, was jetzt passiert und was ich total gut finde, dass jetzt Menschen immer schon, aber jetzt vermehrt aus einem Druck heraus zusammentun, dass sich die Kids untereinander begegnen können und dass man sich gegenseitig entlasten kann, weil das ist eben vorbei mit in einem Haushalt die Großmutter, oder die alles checkt. Ja, so. Und da tun sich neue Formen der Begegnung auf und auch im öffentlichen Raum.
Ja, danke.
Ja, vielen Dank für die Ausführungen, sehr spannend. Was für uns natürlich auch noch total relevant ist, weil Podcast Das Grüne Währing, was assoziierst du mit Währing?
Was assoziiere ich mit Währing? Ehrlich gesagt, meine wilden Jahre in Wien.
Okay. Jetzt sind wir gespannt.
Nein, es gab wildere Jahre, damals, als wir noch jünger waren. Nein, da war ich in der Friedensbewegung aktiv, dort komme ich politisch her. Und da war ich in einer Wohngemeinschaft in Währing. Und das ist das Erste, was mir einfällt zu Währing. Und das sind halt Nächte an heißen politischen Diskussionen, das waren Nächte an transparente Malen und wenig Schlaf. Also das war also gute Zeit. Also ich verbinde damit eine gute Zeit. Was ich mit Währing auch verbinde, jedes Kind muss sicher sich in Wien bewegen können. Und in Währing habt ihr in der Schulgasse diesen Schulvorplatz geschaffen, als ein Beispiel. Und das finde ich schon klasse. Und darüber sollte man auch verstärkt reden, dass das machbar ist, dass das möglich ist und dass das Sinn macht.
Das freut mich, dass du genau dieses Beispiel nennst, weil mein Arbeitsweg führt mich jeden Tag genau an dem umgestalteten Schulvorplatz vorbei. Und es ist wirklich, wirklich schön zu sehen, wenn einfach die Eltern draußen stehen, sich von den Kindern verabschieden, die Kinder selber in die Schule rein können und auch der Schubertpark, der leicht umgestaltet wurde, einfach jetzt viel besser genutzt werden kann.
Ja, super, also danke. Das sind die kleinen, aber wichtigen Dinge des Lebens.
Dann kommen wir von Währing zu unserem letzten großen Themenbereich, das grüne Wien. Was ist das für dich? Was verbindest du damit? Was willst du das andere damit verbinden?
Das grüne Wien. Also, ich habe ein Bild vor Augen und das Bild ist, Wien ist einfach eine leibernde Stadt. Rot-Grün schafft es, in der gemeinsamen Politik das Leben der Menschen hier in Wien noch besser zu machen, nachhaltiger zu machen, für die nächsten Generationen. Und da sehe ich öffentliche Räume, da sehe ich Begegnungen, da sehe ich genug leistbaren Wohnraum, da sehe ich ein Miteinander, da sehe ich unglaublich viel Grün, unglaublich viel Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum und einfach Perspektiven und Leben für Menschen, glückliche Augenblicke. Und das grüne Wien hat einfach die Aufgabe, was dazu beizutragen. Und ich auch. Und wir alle. Und das vor allem jetzt angesichts von Schwarz-Blau umso mehr. Und mit all den Herausforderungen. Und ich sage es ja ganz klar, ja, wir Grünen haben Fehler gemacht. Wir lernen daraus. Und wir haben keine Zeit zum Jammern. Das heißt, wir beginnen jetzt und starten jetzt mit einem Schwerpunkt Klimakrise und Zusammenleben bis in den Sommer. Wir werden uns beim EU-Wahlkampf beteiligen und für den Werner Kogler kämpfen. Wir werden gleichzeitig ein Stück weit die Partei umkrempeln. Wir werden weiter die Öffnung vorantreiben, weil so viele Menschen mitmachen wollen. Es ist so klasse. Ich habe gerade wieder gestern Nacht neue Ideen zugeschickt kriegt von Leuten, die unbedingt was zum machen wollen, weil so viel Lebensmittel weggeschmissen werden. Gut, ja, also das ist es. Also dieses grüne Wien heißt für mich die grüne Grundidee, Ökologie und Soziales in Verbindung, da sind wir einmalig. Und grüne Wien heißt für mich mit den Menschen, es gibt so viel klasse Menschen in Wien, ein gemeinsames Wien noch besser machen. Das klingt ein bisschen platt, vielleicht kann ich es schöner formulieren. Erst wir dürfen nicht so deppert sein und diese Stadt schwarz-blau überlassen. Nein, das war auch nicht optimal. Die grüne Idee ist eine gute und davon bin ich überzeugt. Und solange wir die Möglichkeit haben, hier was Sinnvolles beizutragen, werden wir es einfach tun.
Ja, ich sage herzlichen Dank. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, viele spannende Jahre mit dir.
Danke vielmals.
Ja, und wir werden uns vielleicht hoffentlich dann einmal wiederhören in den nächsten Jahren, wenn einiges davon, was du uns jetzt erzählt hast, dann aufgegangen sein wird. Dankeschön.
Ich greife sehr gerne das Platte auf. Ich finde es gar nicht so platt, dass wir werden das gemeinsam machen. Vielen herzlichen
Dank. Ich danke euch. Danke vielmals.